Jeremia 42, die Verse 1 bis 3. Die Überschrift heißt, zieht nicht nach Ägypten. Zieht nicht nach Ägypten. Ich lese die ersten drei Verse. Johanan, der Sohn Kareachs und Asaja, der Sohn Hoschajas, kamen mit den anderen Offizieren und allen, die sie befreit hatten, zum Propheten Jeremia und baten ihn, wir flehen dich an, bete für uns zu dem Herrn, deinem Gott. Wir waren einmal ein großes Volk, aber jetzt ist nur noch ein kleiner Rest von uns übrig geblieben. Du siehst es ja selbst. Bitte den Herrn, deinen Gott, uns zu zeigen, wohin wir gehen und was wir tun sollen. Klingt normal. Da kommen Leute zu einem, der scheinbar mit Gott in Verbindung steht, und fragen nach dem Weg, nach der richtigen Verhaltensweise. Klingt normal, ist aber überhaupt nicht normal. Warum ist das nicht normal? Weil Jeremia, das ist eines der großen Kapitel im Alten Testament, Jeremia wurde nicht gefragt. Jeremia hat jahrelang als unbeliebter Prophet erzählt, was Gott will. Ich rufe uns noch mal kurz in Erinnerung, was war denn das für einer, dieser Jeremia? Ursprünglich stammte er aus einer Priesterfamilie, aus Anatot. Er war der Sohn Hilkias, das mag man sich merken oder nicht. Wir wissen es spätestens seit der Bibelstundenentlassung. Und das ist doch der, wo Gott schon gesagt hat, ich kannte dich, ehe du im Mutterleib gebildet wurdest. Oder besser noch, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und Gott sagt weiter zu diesem Jeremia, ich kannte dich, ehe du geboren wurdest und habe dich schon da erwählt. Er hat also eine ganz ordentliche Herkunft und einen etwas holprigen Start. Jeremia, das ist doch der, wo doch Gott schon von Anfang an sagt, ich will dich senden, dass du meinem Volk sagst, wie es um es steht und was es tun soll. Und darauf antwortete, aber Herr, ich bin doch noch so jung, ich kann doch gar nicht reden. Man erinnert sich sofort an Mose, der das Gleiche wohl gesagt hat, als Gott ihn berief. Das sind immer die Ausreden, das ist scheinbar recht menschlich. Auch Jeremia war sich völlig unsicher. Zumal, wenn Gott ihn als Botschafter gebrauchen will, in einer Zeit, in der es nicht selbstverständlich war, zu wissen, was Gott will, und ihm in dem Moment schon sagt, du wirst es vor drohendem Unheil warnen müssen und sagt, sie werden dich hassen, sie werden dich bekämpfen, von Anfang an, alle miteinander. Dann kann man nachvollziehen, dass er nicht so ganz begeistert war über die Aufgabe, die Gott da an ihn herantrug. Das Schöne daran ist, Gott sagt ihm nicht nur, dass das so ist, sondern sagt auch, alle werden dich bekämpfen, aber ohne Erfolg. Denn ich stehe dir bei und beschütze dich. Das verspreche ich dir. Und Jeremia war doch der, der die Gottesdienste störte und sagte, Gott findet eure Gottesdienste furchtbar, weil es Heuchelei ist. Er findet sie schrecklich, diese Heuchelei. Wenn euer Glaube nicht den Alltag prägt, dann ist er wertlos. Er störte den Gottesdienst und die wunderbaren Riten, die man tat. Und er prangerte den Götzendienst an und die Ungerechtigkeit, die sich breit gemacht hatte. Menschen dachten, wenn wir nur sonntags dem Herrn dienen, dann ist ja alles in Ordnung. Und deswegen, so sagt er wiederholt, wird Schaden kommen über Jerusalem, über das Volk. Und er muss sagen, ihr lauft ein Trugbild hinterher. Ihr seid abgewichen. Ihr habt einst den Gott erlebt, der mächtiger ist als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr habt geschmeckt, wie es war. Ihr habt gefühlt, wie es war. Ihr seid geführt worden. Dieser Gott war es, der euch aus Ägypten holte, aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft. Ihr musstet Dinge tun, die ihr nicht wolltet. Ihr wurdet gedrängt, ihr wurdet über die Gebühr strapaziert. Es hat euch geknechtet. Ihr wart es leid. Ihr hattet kein gutes Leben. Ihr wart nicht frei. Und Gott sagt, ich habe euch aus Ägypten geführt, euch gezeigt, was ich mit euch vorhabe, durch Gefahren. Habe dafür gesorgt, dass die Ägypter euch nicht erwischen, dass das Meer euch nicht überflutet, die Wüste euch nicht verdorrt, der Hunger euch nicht umlegt. Und von diesem Gott, muss er sagen, seid ihr abgewichen. Ihr erinnert euch nicht mehr. Ihr tut jetzt Dinge, die mit diesem Gott nichts zu tun haben. Fahrt doch mal übers Meer, muss er ihnen sagen. Fahrt doch mal übers Meer und guckt nach Zypern oder sonst zu den Völkern, ob es ein Volk gibt, was sowas tut. Selbstverständlich gibt es Völker, die Götter anbeten. Ob das Götter sind, ist noch dahingestellt. Aber er sagt, schaut euch die Völker an. Das gibt es da nicht. Sie bleiben bei dem, was sie als gut empfinden und für richtig halten. Nur Israel hat es nicht nötig. Israel ist wie eine Fahne im Wind, die mal hierhin, mal dorthin sich ausrichtet. Und das kommt in diesem Text, den ich gleich nochmal wieder aufnehmen werde, leider sehr drastisch zum Ausdruck. Kurz zusammengefasst muss Jeremia letztendlich sagen, Israel, Volk Gottes, es ist deine Untreue, die dich zum Fall bringt. Jeremia ist auch einer gewesen, der auf Rache sann, nachdem er gesehen hatte, wie immer wieder seine Warnungen ignoriert, in den Wind geschlagen wurden, war es irgendwann leid. Und er sagte, Herr, du kannst doch diese gottlosen Leute nicht einfach ungestraft davonkommen lassen. Sie tun, was sie wollen, sie tun Frevel. Und dabei geht es ihnen noch gut. Wenn das Unheil kommt, sind sie die Letzten, die davon auch noch Leid tragen. Alle anderen müssen zuerst leiden. Und er sagte, Gott, vergib ihnen das nicht. Und auch an anderer Stelle möchte er eigentlich, dass Gott so richtig dazwischen schlägt. Kann ich nachvollziehen, wenn man das alles erlebt, was er erlebt hat, und er hat es lange erlebt, dann mag das mal so kommen. Und doch ist es so viel anders zu dem, der später kam. Der kam, und obwohl man ihm das größte Unrecht, was es je im Universum gegeben hat, angetan hatte, die Kraft hatte zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zu dieser Zeit von Jeremia war er noch nicht gekommen. Zu dieser Zeit gab es schon Hinweise darauf, dass er kommen würde. Und auch Jeremia hat prophetisch davon erzählt, dass dieser eine kommen wird, von dem wir heute glauben und wissen, es ist Jesus, der Gesalbte Gottes, der die Gefangenen befreit, die Geknechteten aus der Knechtschaft führt, die Verbindung zu unserem Vater im Himmel, die zerbrochen war, wieder heilen wird. Für jeden Menschen, der das annehmen will. Und das ist jedem Menschen überlassen, selber zu entscheiden. Aber dieser Jeremia lebte noch zu einer langen, langen Zeit vorher, etwa 600 Jahre vor Geburt dieses einen. Und er lebte in der Zeit der letzten Könige von Juda, weil Dieser Stamm wurde komplett gefangen geführt. Es begann 586, dass das komplette Volk nach Babylon verschleppt wurde ins Exil und dort viele Jahre bleiben musste. Und erst 538, das heißt über 40 Jahre länger, also 49 Jahre um genau zu sein, fangen die Ersten wieder an, Jerusalem aufzubauen. Diesem Volk muss Jeremia sich stellen und erlebt Katastrophen, wird selber angefeindet, wird selber verprügelt. Es ist immer unbequem, wenn man die Wahrheit sagt. Wenn man sie sagen muss, ist es noch unbequemer. Dieter Nuhr sagt mal die Wahrheit. Wer will überhaupt die Wahrheit hören? Ganz im Ernst. Im Grunde wollen wir nur schöne Wahrheiten hören. Wahrheiten, die uns passen. Die unbequemen, die wollen wir nicht. Und doch muss Jeremia im Auftrag Gottes warnen. Und so kommt es eben dann auch zu diesem Vorfall oder diesem Ereignis, was ich gerade angelesen habe, eigentlich so ziemlich zum Schluss. Da kommen eben diese Offiziere, diese Männer mit dem restlichen Volk, was noch übrig geblieben war, nachdem der große Teil ja in Babylon geblieben war, und fragen diesen Jeremia, dem man über 20 Jahre nicht geglaubt hat, dem man versucht hat, über 20 Jahre mundtot zu machen oder gar zu beseitigen. Und sie schafften es nicht, denn Gott stand ihm bei, so wie er versprochen hatte, und sagen: Bitte den Herrn, deinen Gott, uns zu zeigen, wohin wir gehen und was wir tun sollen. Jetzt hätte man ja auch verstanden, dass er sagt: Was wollt ihr überhaupt von mir? 20 Jahre lang habt ihr nicht gehört, 20 Jahre lang war ich der Buhmann und jetzt kommt ihr. Aber er sagt nur eins: Gut, ich will eure Bitte vor den Herrn bringen. Und ich verspreche, dass ich euch alles sagen werde, was der Herr antwortet. Ich verheimliche euch nichts. Und jetzt kommt was sehr Interessantes, denn sie entgegnen ihm: Der Herr soll als wahrhaftiger und unbestechlicher Zeuge gegen uns auftreten, wenn wir nicht jede seiner Weisungen befolgen. Ganz gleich, ob uns seine Antwort gefällt oder nicht, wir wollen auf den Herrn, unseren Gott, hören, zu dem du und in unserem Auftrag betest. Wir wollen tun, was er sagt, denn dann geht es uns gut. Na super. Ja, das ist doch mal ein Zugeständnis. Endlich scheint es so, als wäre Jeremia an dem Punkt, wo man endlich begreift, es ist ja nicht sein persönliches Interesse, was er da hat. Da steckt was hinter und das hat es in sich. Da steckt einer hinter, der so gewaltig ist, dass die Leute vielleicht gar nicht wissen können, wie groß ist er wirklich. Und so geht es uns ja heute auch manchmal, dass wir einfach gar nicht wirklich begreifen können, wie groß ist Gott. Also ein hochheiliges Versprechen. Jawohl. Da kann ich nur sagen: Achtung, Vorsicht. Hochheilige Versprechen haben es in sich. Ich kann nur raten, das nicht nachzumachen. Hochheilige Versprechen, die haben schon was von einem Gelübde. Und Gelübde und gerade im Zusammenhang mit Versprechen an Gott sind ganz brisante Sachen. In Mose 4, also 4. Mose 30, erzählt Mose seinem Volk, was mit Gelübden so passieren soll. Er sagt: Achtung, wenn ihr ein Gelübde ablegt, setzt alles dran, es einzuhalten. Wenn ihr Gott etwas versprecht, tut alles, dass ihr es auch erfüllen könnt. Später kommt es zu einer merkwürdigen, einer uns sehr schmerzlichen Geschichte, die wir aus Richter kennen. Das ist Jiftach, einer der Richter, der die Israeliten damals befreien musste und sollte und auch konnte, tat ein Versprechen, was sehr leichtfertig war, und zog in den Kampf gegen Amalek, nachdem er Gott sagte: Wenn du meine Feinde in meine Hand gibst, dann soll dir das gehören, was als erstes aus meinem Haus herauskommt, nachdem ich in Frieden zurückkehre. Ich will es als Brandopfer geben. Wie schmerzlich, wie schlimm das war, erkennt er erst, als er tatsächlich den Feind schlägt, zurückkehrt in Frieden und seine einzige Tochter, seine einzige geliebte Tochter, springt ihm aus dem Haus tanzend entgegen, weil sie sich so freut. Und er erkennt seine schreckliche Leichtsinnigkeit, mit der er Gott ein Gelübde gegeben hat. Man mag in diese Stelle in der Bibel gerne irgendwas hineinlegen. Jiftach weiß, dieses Gelübde muss erfüllt werden. Seine Tochter selber sagt zu ihm, da geht nichts dran vorbei. Wow. Ein junges Mädchen sagt, sieh zu, dass du dein Gelübde erfüllst. Lass mir nur noch einige Monate, dass ich traure darum, dass ich niemals verheiratet war und keine Kinder hatte. Und es passiert. Hart. Grausam. Was war das für eine Zeit, in der sowas gemacht wurde? Auch das kann ja niemand nachmachen wollen. Das zeigt eigentlich nur ganz krass die Brisanz von Versprechen, die man Gott gibt. Und was es bedeuten kann. Und es ist, da bin ich selber fest überzeugt, nur Gott selber, der es auflösen kann. Ich glaube, man kann heute Gott bitten, einen Ausweg zu finden. Aber, und da müssen wir absolut vorsichtig sein, auch Jesus bat Gott um einen Ausweg auf seinem schwierigsten Weg. Und wie leicht, wie naheliegend ist die Versuchung, zu sagen, Gott ist doch allmächtig, ihm ist doch nichts unmöglich. Das muss doch anders gehen. Das sagt Jesus auch. Vater, dir ist nichts unmöglich. Bitte nimm diesen Kelch von mir. Und er weiß, Gott hört ihn. Er weiß, Gott hört diese Bitte. Es ist ihm völlig bewusst. Und da er merkt, dass es nicht aufzulösen ist, beugt er sich und fügt sich dem Willen des Vaters. Nun, dieses Vertrauen in Gott, das geht weit über das Festhalten an unserem irdischen Leben, das ist klar. Jesus wusste zwar, dass er nicht tot bleiben würde, aber er ahnte auch, was das für ein Kelch ist, den er da trinken muss, was das für ein Leidensweg ist. Und er hat alles gegeben am Schluss. Er ist treu geblieben. Er hat seine Versprechen erfüllt, sein Gelübde. Darum heißt es in der Bibel vielleicht auch an anderer Stelle, dann lieber gar nicht. Dann verspreche nichts. Du bist nicht gezwungen. Denn das ist besser, als etwas versprechen und es nicht halten. Und hier kommen die Männer, nachdem Jeremia genau jetzt endlich gefragt wird und sagen, wir versprechen, alles werden wir akzeptieren. Und dann dauert es 10 Tage. 10 Tage erst später empfängt Jeremia die Antwort vom Herrn. Also rief er die Leute zusammen, jung und alt, auch die Anführer, und sagt zu ihnen, ihr habt mich gebeten, eure Bitte vor den Herrn zu bringen. So spricht der Herr, der Gott Israels. Wenn ihr in diesem Land bleibt, will ich euch aufbauen und nicht niederreißen, euch einpflanzen und nicht mehr entwurzeln. Denn mir tut das Unheil leid, das ich über euch hineinbrechen ließ. Jetzt fürchtet ihr euch vor dem König von Babylonien, aber ich, der Herr, sage, habt keine Angst, denn ich bin bei euch, ich werde euch retten und vor ihm schützen. Hört auf mich, euren Gott, sagt nicht, wir wollen das Land verlassen und nach Ägypten fliehen. Geht nicht dorthin, wo ihr meint, es gäbe keinen Krieg mehr, kein Alarm. Und in weiteren 8 Versen wiederholt er das, führt aus, was passieren kann, wenn sie in das vermeintlich sichere Ägypten fliehen werden, und sagt: Täuscht euch nicht, ihr werdet dort umkommen, es wird euch nicht gut gehen. Es sind insgesamt 13 lange Sätze, es sind 13 Verse, aber es sind lange Sätze. Ich habe jetzt nur die Verse bis 12 gelesen und dann geht es nochmal bis 18 weiter, in denen Jeremia klipp und klar sagt, was Gott möchte. Da ist kein Raum für Zweifel oder Interpretation oder Auslegung. Da gibt es gar nichts mehr. Kann man nicht sagen, ich habe aber so verstanden, könnte Gott vielleicht gemeint haben, was ich auch nicht empfehlen möchte. Und am Ende, in Vers 21, als er so zum Schlusspunkt kommt, sagt er Folgendes: Heute habe ich euch seine Botschaft verkündet. Doch ich weiß, ihr wollt nicht auf die Worte des Herrn, eures Gottes, hören. Wow. Und dann kommt noch mal eine Warnung. Ja, das ist genau das, was passiert ist. Die Leute kommen, sie fragen Jeremia, nein, sie bitten ihn, dass er seinen Gott anruft. Das scheint noch nicht so ganz geklappt zu haben, das Verhältnis zu Gott, sonst hätten sie ja nicht zu Jeremia gehen müssen. Und er soll ja seinen Gott rufen und sie sagen nicht unseren Gott. Also ist das schon klar, dass da irgendwo ein Bruch ist. Das ist so wie in der Familie, wenn die Geschwister sich dann auffordern, geh du mal zu Papa und frag mal vor oder so. Klar, verstehe ich alles. Aber dann kommt eine Antwort, die ist sowas von glasklar. Und dann kommt hinten dran, ich weiß schon, ihr wollt dem Herrn gar nicht gehören. Gott durchschaut das natürlich. Gott weiß, was im Herzen ist. Und er ist ziemlich traurig darüber. Und genau an diesem scheitert es auch immer wieder. Ihr wollt gar nicht dem Herrn gehorchen, wenn ihr die Botschaft nicht wüsstet. Dann würdet ihr vielleicht auch den falschen Weg gehen. Aber okay, das wäre immer noch besser, als wenn ihr vorher Gott fragt, eine Antwort kriegt und nicht darauf hört. Dann lieber Gott nicht fragen. Denn in dem Moment, wo Gott sagt, was Sache ist, und ich anders entscheide, zerbreche ich auch noch diese Beziehung zu Gott. Obendrauf. Und das tut dieses Volk. Das ist der Punkt, an dem im Grunde genommen nichts mehr möglich ist. Das ist der Punkt, wo letztendlich auch die Resignation durchkommt und Gott selber am Ende sagt, es muss einen anderen Weg geben. Durch Weisung, durch prophetische Worte, durch das Richtige werden die Menschen irgendwie nicht zu dem Guten kommen. Sie schaffen es nicht. Und genau das passiert in dem Moment, als er das alles verkündet hat, steht dieser eine obere Asaja oder Jasania, wie auch immer man das übersetzt, auf und sagt, du lügst, der Herr unser Gott hat dich nicht zu uns gesandt. Er hat uns nicht vor der Flucht nach Ägypten gewarnt. Da steckt doch Baruch dahinter. Der hetzt dich gegen uns auf. Der will doch nur, dass wir den Babylonern in die Hände fallen, damit sie uns umbringen oder verschleppen. Die Babylonier hatten sie ja schon in der Hand. Das war ja eine andere Geschichte, die dazu führte, dass sie jetzt im Moment auf der Grenze stehen. Aber das ist auch wieder typisch. Dann wird im Grunde angezweifelt, nachdem Jeremia 20 Jahre lang das Unheil angekündigt hatte und es kam so, wie er sagte, und sie jetzt eigentlich sagen, du bist doch der Mann Gottes, der das Wort Gottes verkündet, fällt dem Typen dann, ich sage jetzt mal Typen, Entschuldigung, aber fällt diesem Menschen dann ein, dass das ja nicht stimmen kann. Geht auch, wenn man sich da eine Ausrede verschaffen will, funktioniert das auch. Wir sind alle so gebaut, dass wir gerne solche Warnungen in den Wind schlagen und wir alle, da bin ich ganz genauso betroffen, möchten das nicht hören, wenn es uns nicht gefällt. Ich möchte Mut machen. Einmal Mut, Gott zu fragen. Das ist völlig in Ordnung. man soll Gott fragen. Wer schon mal mit Gott erlebt hat, wie Gott ihn begleitet, der vertraut immer mehr darauf, dass Gott ihn gut führt, dabei ist und ihn beschützt, selbst wenn es mal eng und bedränglich und bedrohlich wird. Punkt 1. Punkt 2. Wenn du eine klare Antwort kriegst, tust du am besten dran, du hörst drauf. Du darfst Gott auch bitten, dass er das nochmal bestätigt. Das ist kein Thema. Und manchmal bestätigt Gott Dinge durch andere Menschen. Auch das. Es gibt Propheten, auch heute noch. Es gibt Menschen, die Eindrücke haben, die dir Dinge sagen, die du vielleicht niemandem gesagt hast, die sie vielleicht auch gar nicht kennen können, sodass du schon einen Indiz hast, hier muss jemand anders dahinter stecken. Aber dann, wenn Gott dir etwas klar gemacht hat, dann ist es sehr gefährlich, einfach daran vorbeizugehen. Es schafft weder Frieden, noch stärkt es die Verbindung zu unserem Herrn. Und als drittes, schon Jeremia hat angekündigt, was Gott eigentlich im Herzen hatte. An die Babylonier bzw. an die Israeliten in Babylon schrieb er einen Brief und in diesem Brief tröstete er das Volk und sagte, nur weil ihr jetzt weg von Jerusalem seid, ist Gott nicht weg von euch, seid ihr nicht ohne Gott, sondern er ist bei euch und er will, dass es euch hier trotz der Umstände gut geht. Und so sagt er im Vers 29, ab Vers 11, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Und abschließend, Vers 31, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem vergleichbar, den ich damals mit den Vorfahren geschlossen habe, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund mit dem Volk Israel wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dem anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Heute wissen wir, dass mit Jesus genau das erfüllt ist. Nimmst du Jesus an als deinen Herrn, dann verändert er dein Herz. Und du wirst wissen, was richtig und falsch ist. Du wirst es spüren. Du brauchst es noch nicht mal nachzulesen. Und du wirst eine Verbindung zu Gott haben, weil er diese Schuld, die zwischen uns und ihm stand, weggenommen hat. So ist es richtig. Jesus, hilf uns, das, was wir doch wollen, zu tun. Hilf uns, das, was wir nicht tun wollen, auch sein zu lassen. Werden wir ehrlich, in uns steckt viel Unwille. In uns steckt auch viel, ich verspreche jetzt und später bereue ich. Werden wir ehrlich vor Jesus. Wir müssen ihm kein Glaubensheldentum vorspielen, uns selber nicht. Wir müssen nur ehrlich sein und sagen, ich brauche Jesus. Ohne den bin ich verloren. Amen.